Als wir gestartet sind, ging es natürlich erstmal daran, überhaupt zu trommeln. Ne? Also hier läuft so viel schief, wir haben so viele Probleme, es gibt Gewalt in der Geburtshilfe, darauf hinzuweisen, dass wir eben gehört werden müssen. Wir wollen Frauen empowern, Schwangere ermuntern, den für sie richtigen Weg zu finden. Aber wir wollen einfach nicht sagen, das und das ist jetzt gut und richtig, sondern wir wollen sagen, du musst für dich den richtigen Weg finden und das ist dein Recht, dass du diesen Weg für dich findest.
Hallo und herzlich willkommen bei Herz, Bauch, Gedulde, dem Podcast für dein Mama-Mindset. Ich bin Christina Daum, Host dieses Podcasts schon seit über 5 Jahren und bin hier für dich da, weil ich dich inspirieren möchte, dich informieren möchte, dir Perspektiven aufzeigen möchte, die du vielleicht bisher noch nicht eingenommen hast. Und hier in meinem Podcast Herz-Bauch-Bindung geht es um all die Themen, die dich als Frau, als Schwangere, als Mutter interessieren könnten. Ich habe ganz wundervolle Interviews in den letzten Jahren aufgenommen, viele, viele Solo-Folgen und on top habe ich für dich Meditationen eingesprochen, die dich zu dir selbst in die Verbindung mit dir und in die Ruhe führen können. In der heutigen Episode bin ich im Gespräch mit Katharina Desiree. Sie ist Vorstandsvorsitzende und Pressesprecherin von Motherhood, einem Verein, einer Elterninitiative für faire, frauenzentrierte Geburtshilfe. Und wenn du jetzt glaubst, Geburt ist ein Einzelschicksal oder eine Einzelentscheidung oder geht ja auch niemandem was an, dann haben wir hier eine neue Perspektive für dich. Denn Geburt ist so eine wichtige Basis für dein Leben, für das Leben deines Babys und auch gesamtgesellschaftlich für uns alle. Es geht um die Wichtigkeit, dass Eltern mitreden. Es geht um Patientenrechte. Es geht um den Einfluss der Geburt auf das Leben, um Mitgestaltung, aber auch um Verantwortung auf allen Seiten. Und wir steigen tiefer ein, zum Beispiel in das Thema Christella-Handgriff unter der Geburt, Schwangere und Hitze. Und unser Gespräch gibt einen guten Eindruck davon, wie wichtig die Vereinsarbeit von Motherhood ist und dass du dich auch im Kleinen mit engagieren kannst für eine gute, bessere, empathischere, frauen- und familienzentriertere Geburtshilfe. Sei neugierig, sei offen. Und lass dich mitnehmen in diese Folge mit Katharina Desiree. Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Wir sitzen hier gemeinsam, die Katharina Desiree und ich, in dem Auftrag, ein Interview aufzunehmen über Motherhood. Ich bin ganz, ganz dankbar, dass wir jetzt hier uns zusammengefunden haben. Also ich sehe eure Arbeit und bewundere das und klatsche da auch ganz viel und freue mich, dass du jetzt heute im Interview bist und darüber sprichst, wer ist Motherhood, was ist Motherhood, was macht ihr und was sind eure Beweggründe. Stell dich gern selbst vor und gerne steig da ein.
Ja, ganz lieben Dank, liebe Christina, dass du mich eingeladen hast, hier über mein Herzensthema zu sprechen oder den Herzensverein zu sprechen, nämlich Motherhood e.V. Wir sind eine Elternorganisation, die sich für eine bessere Geburtshilfe einsetzt. Manchmal muss es ja in einem Satz gesagt sein, bessere Geburtshilfe. Hä, was heißt das? Wieso Eltern? Ist nicht alles in Ordnung? Nein, ist es natürlich nicht, weil sonst gäbe es uns nicht. Und ich bin tatsächlich auch Gründungsmitglied von Motherhood. Wir haben den Verein 2015 gegründet, weil schon 2014 sich über die sozialen Medien tatsächlich Frauen, Mütter zusammengefunden haben, weil sie gemerkt haben, boah, ne, hier stimmt was nicht. Wir sind nicht gut während der Schwangerschaft versorgt, während der Geburt auch nicht und im Wochenbett. Wir finden keine Hebamme. Ja, es ist irgendwie alles schwierig. Es gibt die Roses Revolution, die gab es schon einige Jahre vorher, also diesen Aktionstag, wo Frauen an dem Ort eine Rose niederlegen, an dem ihnen Gewalt angetan wurde. Das wurde ja auch auf die Geburtshilfe übertragen. Also das wussten wir alles und wir haben gesagt, boah, nee, hier sind solche Probleme in der Versorgung von uns, von unseren Familien und Kindern. Wir müssen uns als Eltern zusammentun. Das haben wir dann eben auch gemacht und eben 2015 den Verein gegründet. Und da bin ich sehr stolz, dass ich auch schon von Anfang an dabei bin. Ich bin jetzt auch schon einige Jahre im Vorstand, aber eben auch hauptamtlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und tummel mich auch noch in so ein paar anderen Bereichen wie zum Beispiel der Gremienarbeit oder eben auch, ich sitze in Leitlinien mit, also so ganz verschiedene Punkte, wozu wir bestimmt auch noch kommen, was wir denn eigentlich so alles treiben. Ja, ich wohne in der Nähe von Köln, habe drei Kinder, wovon zwei erwachsen sind, einen lieben Hund und einen lieben Mann.
Ja, vielen lieben Dank für die Vorstellung. Also gibt es diesen Verein jetzt schon über 10 Jahre. Und magst du mir mal sagen, wie groß ist der Verein? Wie viele Mitglieder umfasst er aktuell?
Es sind tatsächlich knapp 1800. Die einen sagen, oh, das ist aber viel, die anderen sagen, oh, das ist aber wenig. Ich finde das eine Menge, weil wir tatsächlich aber immer noch auch ein Nischenthema beackern und ja nicht irgendwie wie so ein Turn- oder Sportverein arbeiten, wo Leute einmal in der Woche Kurse belegen können. Tatsächlich ist es so, dass aber eben auch die Mitgliederzahlen ein bisschen stagnieren. Das hängt wohl auch mit der Corona-Zeit zusammen und natürlich im Augenblick auch mit der einfach unfassbar unsicheren Lage, Kriege und so weiter. Also deswegen ist es tatsächlich schwierig, auch Mitglieder zu gewinnen. Und wer aber unsere Arbeit super findet, kann natürlich gerne Mitglied werden und uns da weiter unterstützen. Weil viele Mitglieder, also nochmal ganz kurz, genau, manche denken so, oh, Mitglied werden, muss ich da irgendwas machen? Ich sage es mal ganz platt, nö, eigentlich nicht. Eigentlich den Mitgliedsbeitrag bezahlen ist schon super und halt als Nummer da stehen, dass wir sagen können, wir werden mehr, wir sind eine große, haben eine große Stimme, eine laute Stimme, weil wir eben auch nicht nur eine geringe Zahl an Mitgliedern haben, sondern schon auch eine große Größe und weiter wachsen. So, jetzt Schluss mit dem Werbeblock.
Werbeblock beendet für den Moment. Also,
Danke.
ich habe das jetzt so verstanden, dass Motherhood sich gebildet hat aus Eltern, die gesagt haben, hier, das können wir nicht so lassen. Wir müssen eine große Stimme bekommen für eine bessere Geburtshilfe. Und du hattest jetzt schon angesprochen, Gremien, Leitlinien und so weiter, dass da Motherhood mit drin sitzt und mitgestaltet. Magst du da ein bisschen tiefer reingehen? Was habt ihr denn bisher in den letzten fast 11 Jahren wahrscheinlich dann oder 11 Jahren mitgestaltet? Wo hat es Veränderungen gegeben, die mitgestaltet wurden von euch?
Ja, also zunächst mal, als wir gestartet sind, ging es natürlich erstmal daran, überhaupt zu trommeln. Ne? Also hier läuft so viel schief, wir haben so viele Probleme, es gibt Gewalt in der Geburtshilfe, wir finden keine Hebammen, Kreissäle schließen. Mit den Jahren konkretisierte sich das dann auch ein bisschen. Also wir haben eine schlechte Versorgung während der Geburt, wir sind traumatisiert. Wir können keine Hebamme zusammen mit der Gynäkologin in der Schwangerenvorsorge haben, weil viele gynäkologische Praxen das nicht möchten. Also es sind so unheimlich viele Themen, die auch so unheimlich viele Bereiche abdecken. Wenn man da was ändern möchte, dann kann man nicht einfach nur sich beschweren, dass alles schrecklich ist, sondern man muss tiefer eindringen. Man muss sich da hinsetzen, wo diese Entscheidungen getroffen werden oder wo auch die Menschen sind, die darüber nachdenken, was muss denn getan werden, damit etwas anders wird. Ja, so. Und da haben wir dann relativ früh schon unter dem Slogan Eltern reden mit gesagt, dass wir gerne in Leitlinien, also es gibt medizinische Leitlinien, die sind nicht rechtlich bindend, aber doch geben sie eine Richtung vor, wie Geburtshilfe zum Beispiel eben sein sollte. Also wie, was empfohlen wird. Da gibt es eine Literaturrecherche mit Studien und dann wird eine Empfehlung oder werden Empfehlungen verfasst und in solche Leitlinien wollten wir rein, damit wir dort unsere Stimme geben können, lautstark. Oder eben auch, es gibt den gemeinsamen Bundesausschuss, total dröge jetzt. Das ist nämlich das höchste Gremium im Gesundheitswesen. Da werden auch Richtlinien herausgegeben, gibt es regelmäßige Sitzungen. Und auch da haben wir gesagt, da müssen wir irgendwie rein. Wir brauchen eine Stimme. Wir müssen bekannt sein. Es muss klar werden, keine Entscheidung ohne die Eltern gehört zu haben. Dann gibt es noch so regionalere Geschichten, aber das sind so die großen Gremien, in die wir dann schon relativ früh rein wollten und wo wir dann auch drin sind. Nicht nur ich, auch viele andere. Und eben auch die bekannteste Leitlinie ist eigentlich die vaginale Geburt am Termin. Ich glaube, so 2017 ist eine Vertreterin von uns da mit eingeladen worden und hat dann eben auch diese wirklich wichtige Leitlinie mit zum Abschluss gebracht. Die wird gerade noch überarbeitet. Und es geht natürlich darum, die Rechte von Frauen und die Perspektive von Frauen immer wieder in solche Gremien mit einzubringen und darauf hinzuweisen, dass wir eben gehört werden müssen. Und das ist häufig nicht so direkt sichtbar, dass uns das gelungen ist, aber es ist halt auch eine Teamarbeit. Zum Beispiel bei vaginale Geburt am Termin. Da haben wir jetzt nicht gesagt, also Moment mal, da muss aber das Thema Entscheidungsfindung mit rein, sondern das war Konsens, dass das notwendig ist. Und dann können natürlich mehr Stimmen dafür, die Stimmen, die dagegen sind oder die das kritisch sehen, überstimmen. Und dann steht so etwas Wichtiges wie das Patientenrechtegesetz, steht halt in dieser Leitlinie, dass man verdammt nochmal darauf achten muss, Frauen vernünftig aufzuklären, dass sie die Möglichkeit haben müssen, zuzustimmen zu medizinischen Eingriffen und dass ja, Frauen immer auch die Wahl haben müssen. Wir unterstützen quasi die Haltung auch von Gynäkologinnen, von Hebammen, die eben eine frauzentrierte Geburtshilfe haben möchten. Und wir sagen, ja, genau, das ist wichtig. Und das sehe ich so als unsere große Stärke an, dass wir eben auch natürlich in Netzwerken sind und einfach gemeinsam mit vielen anderen, die genauso das wollen, was wir auch wollen, was da wirken können.
Ja, was mir da auch direkt selber kommt, ist, dass ihr natürlich auch Aufklärungsarbeit leistet. Das ist ja auch ein ganz großer Aspekt, aus meiner Sicht jedenfalls. Was mir jetzt da einfällt, ist zum Beispiel bei Instagram gerade ging es um den Christella-Handgriff.
Also, du hast ja vorhin nach so diesen Gremien, der Gremienarbeit gefragt. Wir haben relativ schnell gemerkt, tatsächlich, also Aufklärungsarbeit ja, aber es geht im Großen und Ganzen eigentlich nicht darum, über alle Aspekte rund um Schwangerschaft und Geburt aufzuklären, weil das ist so viel und so individuell. Das geht gar nicht. Sondern wir wollen Frauen empowern, Schwangere ermuntern, den für sie richtigen Weg zu finden. Aber wir wollen einfach nicht sagen, das und das ist jetzt gut und richtig, sondern wir wollen sagen, du musst für dich den richtigen Weg finden und das ist dein Recht, dass du diesen Weg für dich findest. Und wir versuchen natürlich aus der Fülle der Themen dann durchaus auch zwischendurch mal so ganz krasse Themen, auch mit wissenschaftlicher Evidenz zu unterfüttern und sagen, so, ihr habt ein Recht darauf, eben, ich sage mal, das Patientenrechtegesetz ist so ein bisschen auch mein Lieblingsthema, ihr habt ein Recht darauf, vernünftig aufgeklärt zu werden. Und das gilt auch schon für die Schwangerschaft. Das ist euer Recht und das ist sogar ein Gesetz. Es ist nicht nur irgendwie ein Menschenrecht oder ein Frauenrecht, es ist sogar ein Gesetz. Und da könnt ihr drauf pochen. Jetzt das Christellern. Also dieser Handgriff, ne, Fundusdruck, das Kind mit im Prinzip mit einer gewissen Krafteinwirkung, es ist sehr, sehr unterschiedlich. aus der Frau heraus pressen oder dabei zu unterstützen. Ich bin da mit der Wortwahl jetzt sehr vorsichtig, weil es Frauen häufig sehr brutal und schlimm auch empfinden. Bei dem konkreten Thema haben wir einfach gemerkt, dass das so ein großes Thema ist, was aber komplett im Verborgenen passiert. Man kennt das Christella Hilfe, Christella Manöver, kennt man eigentlich in der Beschreibung aus den Berichten der Roses Revolution zu Gewalt in der Geburtshilfe. Und wir kennen es aber auch von Rückmeldungen von Frauen, wenn sie uns über ihre traumatische oder auch belastende Geburt berichten. Also wir bekommen ja hin und wieder auch schon mal Berichte, zum Beispiel, dass Frauen uns danken möchten, das für unsere Arbeit, und hängen sie ihren Geburtsbericht an, mir ist das und das passiert. Und da ist uns halt aufgefallen, dass der Christella-Handgriff tatsächlich sehr viel Potenzial, also das Risiko birgt für Traumatisierung, aber nicht nur das, eben auch für Verletzungen. Das haben wir uns eine gewisse Zeit angeguckt und wir haben festgestellt, es gibt keine Zahlen, also es gab bisher überhaupt keine Zahlen dazu in Deutschland. Auch so ein großes Thema, dass wir in Deutschland keine vernünftigen Zahlen zur geburtshilflichen Versorgung haben. Es wird noch nicht mal erfasst. Das heißt, Kliniken sind ja verpflichtet, in ihren Berichten, in ihren jährlichen Berichten aufzulisten, was machen Sie, also zum Beispiel vaginaloperative Geburt wird zahlenmäßig erfasst, genauso wie die Kaiserschnittgeburten, aber Christellan kommt da gar nicht drin vor. Nirgendwo. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, ja, wie viele Frauen betrifft das denn eigentlich, aber offensichtlich haben ganz viele Frauen ein echtes Problem mit und nach diesem Eingriff. Und diese Gemengelage, also diese Gedanken rattern dann in unser aller Köpfen. Und dann habe ich schon vor, naja, gut 1,5 Jahren in einer Woche 2 E-Mails bekommen von Müttern, die uns geschrieben haben, die das erlebt haben mit teilweise gravierenden Folgen. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt reicht es mir tatsächlich so. Wir müssen was tun. Wir müssen zum Christella eine Kampagne machen. Und gleichzeitig gab es auch eine Studie, eine gute Studie aus Deutschland mit der Zahl fast 20%. Und das finde ich enorm. Das ist nämlich das wäre die dritthäufigste Intervention hinter Kaiserschnittgeburt und Einleitung, die in Deutschland passiert, ohne dass jemand das weiß, wie viele es wirklich sind. Also wenn diese 20% stimmen würden. Das ist eine Studie von einer Professorin, mit der wir auch engen Kontakt haben. Und die hat sich halt angeguckt, welche Interventionen führen denn zu einer Belastung, wirken sich negativ aufs Geburtserleben aus. Und sie hat eine ganz, ganz große Menge an Frauen aus Krankenkassendaten rausgenommen. Also es ist jetzt nicht so, wer hat was erlebt und dann hat man mal geguckt, wie viele von denen sind denn christellert worden, sondern es ist eine ganz groß angelegte Forschungsarbeit. Die Frauen wurden angeschrieben, haben zurückgemeldet, was war für sie eine Belastung. Da ist der Notkaiserschnitt ganz vorne mit dabei, aber eben auch das Christellern. Und da taucht diese Zahl 20%, fast 20% das erste Mal auf. Ich finde das ungeheuerlich. Naja, und deswegen haben wir aber geguckt, es geht uns nicht darum, bei der Kampagne Christellan vermeiden, zu sagen, so, ihr, die ihr Christellat habt, ihr seid die Schlimmsten unter der Sonne. Darum geht es uns nicht. Es geht darum zu sagen, ihr müsst eure geburtshilfliche Arbeit überdenken, ihr müsst diesen Christellan-Handgriff vermeiden. Ihr müsst gucken, ihr Kliniken, ihr Hebammen, ihr Ärztinnen und Ärzte, ihr müsst gucken, was ihr anstellen müsst, um diesen Christella-Handgriff, der international geächtet ist, für dessen Nutzen es keine Evidenz, keinen wissenschaftlichen Beleg gibt. Ihr müsst gucken, wie ihr den vermeiden könnt. Es geht nicht darum zu sagen, Christella, nein, 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 never, never, ever, sondern ihr müsst gucken, wie ihr es vermeiden könnt. Und wir wissen aber auch, dass es Frauen geholfen hat. Deswegen sagen wir auch nicht, niemals Christellern. Wir sagen, vermeiden. Aufs ganz absolut nötige Maß. Und dann macht es gefälligst auch so, wie es in der medizinischen Leitlinie vaginale Geburt am Termin steht, nämlich mit der Frau in Kontakt. Dann kann es aber auch nicht sein, dass ihr das Knie auf den Bauch der Frau legt und irgendwie versucht, das Kind aus ihr rauszuquetschen. So,
Ja.
das ist unsere aktuelle
Jetzt,
Kampagne, die geht auch noch weiter.
ja, fiel mir jetzt nur gerade ein und ich danke dir da auch für die Ausführung, weil ich glaube, das gibt jetzt ein starkes Bild drüber, wie enthusiastisch und wie intensiv ihr da auch einsteigt, ne? Und dass ihr da auch vernetzt seid, auch wissenschaftlich mit reinschaut und sehr stark für die Frauen und aber auch im Grunde für die Selbstbestimmung da losgeht, ne? Oder beziehungsweise Selbstwahrnehmung, also dass auch die Frau eine Idee dazu kriegt, wo kann sie mitgestalten? Also das habe ich jetzt auch so mit
Ja.
rausgehört, ne?
Ja, das ist natürlich gerade aber auch schwierig zu sagen, liebe Frauen, informiert euch über diesen Kristallangriff, dann passiert es euch nicht. Das stimmt natürlich nicht. Wir haben unzählige Rückmeldungen von Frauen, die, und das betrifft jetzt nicht nur den Kristallangriff, das betrifft natürlich auch andere Interventionen, ne? Also, dass es dann trotzdem passiert, obwohl die Frauen das wissen. Und gerade beim Kristallangriff ist es aber jetzt unser Anliegen, einfach von der anderen Seite ranzugehen und zu sagen, ihr müsst eure Arbeit verändern und auch die Forschung muss einfach auch in diese Richtung gehen und auch die Erfassung, es muss erfasst werden, es muss ein Qualitätskriterium werden, wenn häufig Kristeller wird. Aber wie schon gesagt, es taucht ja noch nicht mal in irgendwelchen Statistiken auf. Also es ist auch so ein bisschen ein Sonderfall, weil es halt so krass ist. Ähnlich leidenschaftlich haben wir natürlich das Hilfetelefon nach schwieriger Geburt auf den Weg gebracht. Das war auch so, dass wir eben natürlich die Rückmeldungen bekamen, schon ganz früh, also sobald man irgendwie von Gebären irgendwo an einem Infostand steht, kommen natürlich auch Mütter und erzählen, was ihnen passiert ist. Und wir sind ja ein, ich sage jetzt mal, Laienverein. Also wir sind ja keine ausgebildeten, weder Hebammen natürlich nicht, aber auch nicht alle oder therapeutisch irgendwie unterwegs. Wir sind Lehrerinnen, Marketingfrauen, Filialleiterinnen oder so. Also wir sind so ganz unterschiedlich im Büro etc. pp. Und dann steht eine Frau vor dir und erzählt dir, was ihr passiert ist. Und du merkst, es ist ein Thema, was sie unglaublich, nicht unbedingt immer belastet, aber unglaublich aufregt. Kann ja auch positiv sein, aber in der Regel war es schwierig. Und du stehst da, also so ging es mir, und ich dachte, ach du Schreck, wie reagiere ich denn jetzt? Ich kann empathisch reagieren, ich kann sie ausreden lassen, ich kann sagen, es tut mir leid, was dir passiert ist, aber ich habe dann immer das Gefühl gehabt, irgendwie ist das blöd. Das reicht nicht. Ne? Und als wir dann Gedanken hatten, 2017, da war es ja nicht so, dass wir wussten, ja, es gibt schon auch Hilfsangebote, ne? Schwangerenberatungsstellen, frühe Hilfen, auch im privaten Bereich war ja immer mehr dann auch, dass Hilfsangebote man sich auch suchen kann. Das fing da auch gerade erst an. Und da haben wir dann angefangen, da habe ich gedacht, ey, wir brauchen eine Telefonnummer, wo Frauen einfach anrufen können. Und so entstand halt die Idee, mit dem Hilfetelefon, mit der ISPPM zusammen, hatte da die damalige Präsidentin Paula Diederichs, die war sofort Feuer und Flamme. Und wir haben das dann gemeinsam auf den Weg gebracht und 2020 im Juni, mitten in dem ersten Corona-Jahr, haben wir dann halt das Hilfetelefon, bei dem du ja auch, ich darf das jetzt mal hier sagen, ehrenamtliche Beraterin mit bist, auf den Weg gebracht mit Beraterinnen, die eben mit dem Thema beruflich auch zu tun haben. Das war uns wichtig. Ne?
Ja.
Ja.
Da darf ich auch direkt darauf verweisen. Es gibt tatsächlich hier auch ein Interview, eine Podcast-Folge in meinem Podcast über das Hilfetelefon. Mit der Paula war ich damals dann im
Ja,
Gespräch. Genau. Also
genau, sehr
wer
gut.
da jetzt hier vielleicht in diese Episode reinhört und sagt, das interessiert mich, ist das was für mich? Wie wird da gearbeitet? Also ich finde es auch sehr wertvoll, wenn dieser Podcast vielleicht auch Hebammen erreicht, vielleicht auch Medizinerinnen erreicht, Menschen erreicht, die irgendwie einfach in dem ganzen Feld arbeiten, einfach dieses Angebot, was es da gibt, auch weitergeben. Ne? Also das.
Ja, und tatsächlich, wir verschicken ja die Flyer auch, ne? Also vom Hilfetelefon, noch ganz klassisch per Post. Aber wir haben also angefangen von Apotheken, über kinderärztliche Praxen und hier auch, was ich schon genannt habe, frühe Hilfen, also diese ganzen Beratungsstellen, also Anlaufstellen, wo Familien hinkommen, die legen das aus. Und ich bin heilfroh, dass es schon vor Ort in den Regionen, in denen Familien leben, durchaus Angebote gibt. Nicht immer kostenfrei, wie die Schwangerenberatungsstellen zum Beispiel oder frühe Hilfen oder so, und auch häufig mal kostenpflichtig. Und es gibt natürlich auch therapeutische Angebote, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden, will ich damit sagen. Aber es gibt schon so einen bunten Blumenstrauß. Aber wir wissen, dass es für viele Frauen trotzdem unfassbar wichtig ist, einfach anrufen zu können, völlig anonym, niemanden angucken zu müssen und einfach mal erzählen können, was sie erlebt haben während der Geburt und die eine Belastung spüren. Das ist ja jetzt auch nicht explizit ein Traumatelefon. Das war uns auch wichtig, dass wir jetzt weder Traumatelefon noch Gewalttelefon haben, sondern dass es einfach um eine Belastung geht, die Frauen spüren, egal ob die jetzt gut, also stark ist oder vielleicht einfach wollen sie nur mal erzählen, ne? Und spüren nicht so eine starke Belastung, dass wir einfach dieses Angebot haben. Genau. Jetzt habe ich aber darüber auch genug gesprochen, aber das war halt auch so ein Projekt, was wir eben jetzt schon ganz lange haben und was nach wie vor halt auch extrem stark nachgefragt wird. Und die Flyer kann man auch kostenfrei bestellen. Nächster Werbeblock.
Es ist ja mein Auftrag hier, einfach auch zu informieren und das nach draußen zu bringen. Deswegen ist das gerade für so einen Verein, wie ihr der seid, ne, einfach total wichtig, eine Stimme zu kriegen. Und wenn ich das jetzt so für mich jetzt zusammenfasse, wo ihr eure Aufgaben seht oder wo ihr aktiv seid, ist einmal dieses Trommeln, dieses wir müssen laut werden, wir müssen den Eltern, den Müttern eine Stimme geben, ne, den Familien. Und das Zweite ist so ein bisschen ein Sichtbarmachen von gewissen Dingen, die vorher nicht sichtbar waren, die eher so im Verborgenen geblieben sind, weil vielleicht auch manche Eltern sich nicht getraut haben, laut zu werden über was ihnen passiert ist. Und das Dritte wäre, das Angebot selber mitzugeben, ne? Also zum Beispiel mit dem Hilfetelefon auch eine Anlaufstelle zu sein. Na, für diese Familien, für die Frauen. Also würde ich jetzt mal so auf diese drei Punkte runterbrechen, ne, dass ihr euch da das verschrieben
Richtig.
habt. Ne? Ja.
Na, und halt auch noch im Hintergrund, was viele halt gar nicht unbedingt so sehen, ist, das hat man aber auch schon anklingen lassen, ist halt dieses Netzwerken. Also, weil das ist so unfassbar wertvoll, man kann ja nicht über alles auch Bescheid wissen. Das geht ja gar nicht, aber dass wir einfach, also versuchen in alle möglichen Richtungen, also natürlich klassischerweise Hebammen und Gynäkologinnen und Gynäkologen auch, aber auch in andere Berufsgruppen einfach unsere Fühler ausstrecken und versuchen, ja, auch zu sehen, was ist denn überhaupt möglich, weil blöderweise ist das Gesundheitssystem in Deutschland eine echt komplexe Angelegenheit. Also es reicht nicht, einfach irgendwas zu adressieren und dann kümmert sich jemand um die Lösung. Es ist furchtbar. Also das muss ich mal jetzt ganz mal so emotional hier so sagen. Es ist so komplex. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man auch viel mit Leuten spricht, die uns auch dann kennen und auch einladen auf Vorträge und so. Und das ist sehr, sehr mühsam alles. Aber wir sehen einfach keinen anderen Weg, um Veränderungen zu erreichen.
Beim Thema Vorträge fällt mir auch noch ein, dass ihr auch eine regelmäßige Vortragsreihe anbietet,
Ist mir auch gerade
online.
eingefallen.
Ne? Also das finde ich auch ein ganz, ganz tolles Angebot, weil es auch für mich, ähnlich wie meine Arbeit, einfach mal Alternativen noch aufzeigt, Perspektiven aufzeigt. Also ihr habt zum Thema Schlaf, zum Thema was auch immer. Ne? Also jetzt war, glaube ich, der letzte Vortrag war zum Thema Nachbesprechung der Geburt. Also das sind so, finde ich, ganz, ganz wertvolle Themen, wo Eltern dann oder Mütter auch, ne, einfach gucken können, hey, ah, okay, da gibt es schon jemand, der hat sich darüber Gedanken gemacht, da gibt es Experten und die ladet ihr dann ein, um Vorträge zu
Ja,
veranstalten.
genau. Ja, exakt.
Ja, finde ich auch
Auch noch so
super.
ein Punkt, der jetzt, glaube ich, ins zweite Jahr, genau. Ja, man muss halt auch immer natürlich gucken, wir sind ja ein eingetragener Verein und man muss halt gucken, wie man das, was man satzungsmäßig machen sollte, auch tatsächlich zu machen. Also wir haben Aufklärung, als einen Punkt. Und das ist ja in Deutschland auch alles so strikt geregelt. Und zum Beispiel eben deswegen eben auch diese Kampagne, die läuft dann halt im Rahmen unserer Vereinsarbeit, klären wir oder informieren wir die Mitglieder über bestimmte Themen. Also das ist, so muss man halt dann auch immer denken. Man kann nicht einfach so quasi, ich sag's mal, machen, ich sag mal so machen, was man so will. Man muss ja gucken, passt das eben auch zur Satzung? Das ist auch Aufgabe von so einem Verein. Und mir auch dann eben in der Funktion als Vorständin mit den anderen Vorständinnen. Wir haben ein wunderbares Team. Apropos Team, wir haben ja nicht nur unsere ehrenamtlichen Vorständinnen, sondern eben auch Gott sei Dank hauptamtliche Mitarbeitende. Wir haben eine wunderbare Teamassistentin, die uns den Rücken stärkt. Also es ist auch wertvoll, dass wir über die Mitgliedsbeiträge und Spenden unsere Arbeit so gestalten können, dass wir überhaupt das machen können, was wir machen. Also auch die Social Media Aktivitäten, die sind ja notwendig und die kosten natürlich auch Geld. Ich bin da wirklich auch stolz drauf, dass wir das so machen können. Dass wir so ein tolles Team haben, die eben diese einzelnen Punkte so abarbeiten. Manche denken, das wäre alles ich. Das ist ja Quatsch. Also ich bin zwar natürlich häufig, meine Nase sieht man häufig überall so auf den sozialen Medien, in der Presse und so, aber wir sind ja noch viel mehr. Es muss auch so sein, weil dieses Thema, wie ich schon tausendmal gesagt habe, so wahnsinnig komplex ist.
Ja, absolut. Da hast du jetzt noch ein wichtiges Thema auch angesprochen. Wie kann denn dieser Verein unterstützt werden? Ne? Also du hast einmal gesagt, mal gerne, gerne werdet Mitglied, ne? Wenn ihr euch da jetzt gerufen fühlt. Es ist einmal im Jahr ein Mitgliedsbeitrag, der wirklich überschaubar ist. Hast du den im Kopf, wie der aktuell ist?
Ja, wir hatten also 30 Euro, damit fängt es an. Genau. Und dann hat man eben auch diese Vorträge noch mit. Und das ist also wirklich eine ganz wunderbare Sache der Unterstützung. Und man muss wirklich sonst auch nichts weitermachen. Das ist nämlich wirklich die Angst von vielen, dass sie denken, oh, ich muss dann irgendwie noch in irgendeine Ortsgruppe oder so. Nee,
Und
nichts.
30 Euro im Jahr, ne, sage ich jetzt noch mal dazu.
Im
Das ist
Jahr.
halt wirklich überschaubar.
Ja, gut, dass du es
Genau.
gesagt hast. Genau, Spenden ist natürlich auch möglich. Also auch, wenn man auf Social Media unterwegs ist, auf Instagram ist so unser stärkster Kanal, natürlich auch dort uns folgen, liken, kommentieren. Also ich bin nicht so eine Instagram-affine Person, aber ich sehe ja immer wieder, was uns das auch bringt. Vor allen Dingen auch, dass wir darüber viel Interaktion haben. Das heißt, wir ziehen ja auch wieder aus diesem, ist ja unsere Community, die uns auch sagt, wohin die Reise so zu gehen hat. Was sind denn die Bedürfnisse? Wir werden nicht immer alles erfüllen, abdecken, beackern können, weil, wie schon gesagt, es ist komplex. Aber wir sehen Tendenzen, wir sehen Probleme, vor allen Dingen, wenn wir eben über Social Media uns angucken, was passiert denn gerade? Was sind denn gerade die drängendsten Probleme, wie zum Beispiel Christella?
Ja, und da auch, weil ich ja doch recht regelmäßig bei Social Media aktiv bin. Also es ist eine gute Unterstützungsmöglichkeit, einfach auch vom Verein zu sprechen oder darüber zu sprechen und Dinge auch zu
Ja.
teilen, ne? Also einfach zum
Ja.
Beispiel die Aktionen zu teilen, die Info über das Hilfetelefon zu teilen und da das weiterzugeben, weil so läuft im Moment
Ja,
aktuell
genau.
unser System hier in unserem Land, ne? Dass
So
man
läuft es,
so halt
genau.
auch also anderen, die Notwendigkeit haben, auf so ein Angebot zu kommen oder ne, einfach den Bedarf haben, dass sie überhaupt davon erfahren. Also das ist ja das große A
Exakt.
und O, ne?
Wissen ist da alles. Und wenn man vor Ort, wer jetzt das hört und denkt, ach Mensch, ich könnte ja mal Flyer verteilen. Auch als Privatperson. Ja, weiß ich nicht, ich wohne hier nebenan, ist eine kinderärztliche Praxis oder eine Apotheke, die auch sich besonders familienfreundlich aufstellt. Ich bestelle einfach mal 25 Flyer, also wir verschicken die am liebsten ab einer bestimmten Menge, also 25 ist, glaube ich, so in so einem Bundle drin. Ich bestelle mal 25 oder 50 Flyer, ich verteile die einfach mal in meiner Umgebung. Gerne. Wir
Super,
schicken
ja.
das kostenfrei zu vom Hilfetelefon. Das sind so ganz einfache Unterstützungsmöglichkeiten.
Super, genau, ja. Also wer sich jetzt gerufen fühlt und sagt, ja, das möchte ich unterstützen, da möchte ich, dass mehr Menschen davon erfahren. Hier gibt es einige ganz
Ja.
niederschwellige Ideen
Ja.
dazu.
Ja.
Genau. Gibt es noch was? Ich glaube, da sind wir schon sehr, haben wir den ganzen Verein hier abgebildet und euch da draußen informiert. Gibt es noch was, was du abschließend sagen möchtest oder was für dich noch wichtig
Ja,
ist?
also ein Thema, was du hast aber kurz vorhin mal angerissen, ist das Thema Selbstbestimmung. Also was ja häufig, was gerade auch so ein Begriff ist, der schon seit Jahren immer wieder auch in den sozialen Medien dann diskutiert wird, ne? Die selbstbestimmte Geburt. Ich wünsche mir eine selbstbestimmte Geburt. Und wir natürlich auch als Verein dafür stehen, für selbstbestimmte Geburten. Und das stimmt auch. Aber tatsächlich sehen wir den Begriff kritisch. Weil, und deswegen ist mir das auch immer so ein Bedürfnis, darüber zu sprechen, dass die Rahmenbedingungen müssen für eine selbstbestimmte Geburt stimmen. Also wir wissen, es gibt viele wunderbar arbeitende Teams, Hebammen. Wir wissen das, wir wissen aber, dass es nicht überall gut läuft. Und da, wo es nicht gut läuft, wird es schwierig mit der Selbstbestimmung. Und da können Frauen oder Schwangere noch so super informiert sein, was sie ja heute tatsächlich oft auch sind. Wenn sie die Rahmenbedingungen nicht haben, funktioniert es nicht. Und mir ist es ein großes Anliegen, immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass die Verantwortung für das Geburtserleben nicht ausschließlich oder nicht bei der Gebärenden liegt. Weil wir wissen, dass auch Schuldgefühle großes Thema sind, wenn es am Ende wirklich nicht gut gelaufen ist. Diese Gefühle. Wir möchten zwar für selbstbestimmtes Gebären stehen als Verein, das soll aber nicht heißen, dass Schwangere sich ein eigenes Studium machen müssen, um die Chance zu haben, vernünftig zu gebären. Unser Appell richtet sich an Strukturen, an die Berufsgruppen und auch an die Politik natürlich, weil es auch sehr schwierig ist, dass eben Gebären einfach auch wahnsinnigen Einfluss aufs weitere Leben hat, und zwar nicht nur von einer Frau, sondern eben auch des Kindes. Und das ist auch so ein Punkt, den wir eben immer wieder sagen, es hat einfach einen Wahnsinnseinfluss, und es ist nicht wie eine Knie-OP, rein in die Klinik operieren und raus in die Klinik, ein bisschen Reha und dann klappt das wieder, sondern es ist so unheimlich emotional. Und Familien brauchen einfach bessere Bedingungen, damit sie nach ihren Wünschen gebären können.
Ja, und das finde ich auch so wichtig, was mir danach kommt, ist dieses, es hat einen riesen Einfluss gesamtgesellschaftlich. Ja, also das ist auch das, was ich als Hebamme natürlich, ich bin jetzt auch schon über 20 Jahre Hebamme, immer wieder betone, dass es nicht einfach nur mal die Geburt ist, sondern dass dieser Wandlungsprozess, diese Schwangerschaft, diese Geburt, dieses, wie wir mit Müttern umgehen, welche Erfahrungen sie machen, einen riesen Einfluss haben, auch welche Erfahrungen die Kinder machen, einen riesen Einfluss haben auf unsere ganze Gesellschaft. Also da mag ich vielleicht auch noch,
Ja, da könnten wir jetzt,
ja, können wir ganz tief noch reingehen, aber
da
ich mag
könnten
da.
wir jetzt noch mit Demokratiebildung anfangen und nee, also ich sag's, also du kannst es ja,
Ich mag es
kannst es
nur
ja
einmal
rausnehmen.
erwähnen, ne? Wie wichtig
Ja.
einfach generell diese Phase, diese Lebensphase ist. Dass es nicht, und vielleicht auch hier der Appell an die, die sagen, ja, das ist bei mir aber doch schon so lang her, das hat ja gar nichts mehr, ne? Was habe ich denn damit noch zu tun? Sondern dass wir, indem wir, und das ist so mein, ja, warum ich das jetzt hier noch so reinbringe, ne? Mein Schwung, indem wir euch unterstützen, Motherhood unterstützen, die natürliche Geburtshilfe unterstützen, die Bedingungen anstoßen, dass sie besser werden, unterstützen wir halt im Großen, im Ganzen, für das ganze Leben, für unsere ganze Gesellschaft. Und es klingt so groß, aber nein, es ist so groß. Es ist nicht nur ein
Ja.
Klingen, sondern es ist halt einfach total wichtig. Und
Ja.
deswegen macht es vielleicht auch Sinn, dass Menschen, die einfach sagen, das habe ich überhaupt im Leben überhaupt nichts mehr mit zu tun, ne? Das ist gar nicht mein Lebensbereich, trotzdem es lohnt, da positiv Einfluss zu nehmen.
Das ist so ein wichtiger Aspekt. Wir brauchen gut aufwachsende Kinder, gut gebundene Kinder. Das ist ja eigentlich so, Bindung ist ja eigentlich das Thema. Um Familien halt resilient zu machen gegen diese Widrigkeiten, die es gerade gibt. Und wenn bereits rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt so viel Vertrauensverlust von Seiten auch der Schwangeren und Familien passiert. Vertrauensverlust in ihre eigenen Fähigkeiten, Vertrauensverlust in das System, in die Strukturen, wenn Frauen sich alleine gelassen fühlen in dieser wichtigen Zeit, dann macht das natürlich was mit ihnen. Und dann sind sie nicht resilient gegen die Anstrengung des Elternseins, muss ich sagen. Ist ja auch anstrengend, kann anstrengend sein. Deswegen brauchen wir eben von Anfang an diese guten Bedingungen, damit eben die Startbedingungen schon gut sind. Also diese Resilienz gegenüber den Widrigkeiten des Lebens, sage ich jetzt mal, das ist ja auch nachgewiesen. Es gibt ja von dem wunderbaren Kinderarzt Herbert Hans Polster zwei Bücher zu dem Thema. Der geht leider da nicht so richtig auf die Geburtshilfe ein oder aufs Gebären ein, aber es lässt sich trotzdem so sehen. Also ne, der einmal Erziehung prägt Gesinnung und einmal jetzt aktuell Demokratie braucht Erziehung. Ich finde das Wort Erziehung zwar schrecklich, aber ich glaube, es ging nicht anders. Und da können wir es nachlesen, wie relevant es ist, dass Kinder in eine gestärkte, resiliente Familie hineingeboren werden. Was passiert, wenn sie keine Bindungsfähigkeit haben, keine Nähe erlebt haben, aus was für Gründen auch immer? Man wird es natürlich nie, auch nicht durch gutes Gebären irgendwie alles rosa Wolken und alles super hinbekommen, aber man senkt ein Risiko.
Ja, wer mir auch noch einfällt, weil ist ja auch immer vielleicht meine Frage nach sowas wie Literatur. Das ist super. Dass du jetzt da den Autor schon genannt hast, habe ich auch schon ein Buch von gelesen, habe ich auch schon auf einem Vortrag gehört. Also er ist sehr, ja, also hat da eine unheimlich gute Präsenz und wirklich, es ist so schlüssig, wie wichtig diese Lebensphase ist, auch für unsere ganze Gesellschaft. Fällt mir aber auch noch der Michel Audin ein, der
Michel Audin.
Michel Audin, genau, ich glaube Franzose, genau.
Franzose.
Der ja einfach auch schon vor Jahrzehnten geschrieben hat, wie wichtig diese Lebensphase für die Entwicklung der Frau ist, für das Leben des Babys ist. Und dieses Wissen, wie relevant das alles ist, ist ja schon da. Es darf nur, und dafür trommelt ihr immer mehr, wenn ich das Bild nochmal nehmen darf, dass das halt auch mehr in alle Bereiche vordringen darf, ne? Auch gesellschaftlich vordringen darf, in die Krankenhäuser noch mehr vordringen darf, in die Kreissäle.
Dass es auch nicht damit getan ist, die Kreissäle schön anzustreichen und hell zu gestalten, dass man vielleicht auch beachten sollte, dass, wenn die Tür aufgeht, der Gynäkologe der Frau nicht direkt zwischen die Beine gucken kann. Also ich meine, es gibt da auch Paravents, das habe ich neulich mal auf Instagram gesehen, eine Geburtsklinik, die haben dann extra direkt vor der Tür, bringen die so Stellwände an, so schöne, glaube ich sogar. Aber ich meine, dass sich da überhaupt nie mal jemand Gedanken gemacht hat. Da wird dann ein Kreißsaal gebaut und ein Gebärraum gebaut und dann machst du die Tür auf und dann siehst du die Frau auf dem Bett liegen. Bett ist ja auch nochmal so ein eigenes Thema. Ja, also das sind alles so Kleinigkeiten, die bei uns überhaupt noch nicht verankert sind. Und das Gebären wird oft ja auch vergessen. Also Schwangere werden. Wir haben jetzt gerade das große Thema Hitzeschutz. Und ich höre mir das auch Land auf Land ab, im Radio und im Fernsehen an. Und es geht berechtigterweise um ältere, kranke Menschen und auch Ki Kinder. Es geht aber relativ selten um Schwangere, die ja wiederum ein höheres Risiko haben als gesunde Frauen in dem Alter. Ja, muss man ganz klar so sagen. Die tauchen aber irgendwie nirgendwo richtig auf. Es gibt Hitzeaktionspläne, da stehen schon Schwangere mit drin. Aber es ist halt. Ich meine, ich habe gehört, in Kreissälen, da sind es teilweise 40 Grad drin. Wie soll man denn da ein Kind kriegen? Ja. Naja, aber gut, das ist gerade so ein Thema, was sowieso gerade sehr präsent ist. Aber auch da versuchen wir natürlich so ein bisschen darauf hinzuweisen, ah, hallo, Moment mal, die Schwangeren aber bitte nicht vergessen.
Ja.
Gut,
Katharina,
ja.
wunderbar. Ich glaube, wir runden jetzt hier so die Episode ab. Ich glaube, wir haben so viel gesagt und wir machen vielleicht noch mal den letzten Werbeblock, dass natürlich jede Frau, die sich jetzt hier gerufen fühlt, ganz gerne sich da weiter informieren darf zu Motherhood, zu einer fairen Geburtshilfe, dass jede Frau, die jetzt sagt, hier, boah, das müssten noch mehr Leute davon erfahren, das auch weitergeben sollten und dürfen. Und können uns jetzt vielleicht bei allen bedanken, die jetzt hier zugehorcht
Gerne.
haben und auch positiv mitgestalten. Weil ich glaube, jeder Mensch, der stark dafür losgeht, dass es um mehr Empathie geht, dass es um mehr Mitgestaltung, mehr ich höre dich, ich sehe dich geht, der ist ganz wertvoll in unserer Gesellschaft.
Genau. Ja, lieben Dank. Wunderbar war das.
Danke auch dir für deine Zeit und hier darüber zu sprechen. Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du uns gelauscht hast. Und ich glaube, du hast die Power und den Enthusiasmus in dieser Folge spüren können für die frauenzentrierte Geburtshilfe, für ein empathisches Begleiten, für ja, Besserungen der Bedingungen in der Geburtshilfe, auch von politischer Seite, von Krankenhausseite. Und ich mag dich hier noch einmal einladen, um die Arbeit von Motherhood zu unterstützen, um meine Arbeit hier in diesem Podcast zu unterstützen, gerne die Episode zu teilen mit Menschen, denen sie dienen könnte, in deinen sozialen Medien. Und gerne sprich über Motherhood, über die Wichtigkeit der Geburt in Bezug auf das ganze Leben. Und wenn du uns noch eine Kleinigkeit hier zurückgeben möchtest, dann bewerte doch diese Folge zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcast und fühl dich natürlich angesprochen, auf die Shownotes zu schauen, da die weiterführende Literatur dir anzuschauen, gerne mal auf die Seite von Motherhood zu gehen, gerne zu spenden, gerne Mitglied zu werden und so positiv mit Einfluss zu nehmen und zu gestalten. Nun bleibt mir noch zu sagen, wo du gerade auch stehst in deinem Leben. Vielleicht bist du gerade schwanger und fieberst deiner Geburt entgegen. Vielleicht bist du schon Mama und hast deine Erfahrungen mit der Geburt gemacht. Lass uns das auch gerne wissen. Du kannst dich über Instagram unter diesem Post mit einem Kommentar beteiligen. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe für deinen Weg, für deine Familie, für dein Mama-Sein. Deine Christina.